Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den ersten Teil des Themas Die Bibel in der Vogelschau, zweiter Hauptteil.
Bevor wir beginnen, wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir sind so reich dadurch, weil es Gottes Offenbarung ist. Und wir danken dir, dass wir durch dein Wort die Ratschlüsse Gottes erforschen dürfen. Wir dürfen staunen über diese unausspürbaren Wege Gottes, die uns in jedem Zeitalter zeigen, wie wunderbar du bist, wie wunderbar deine Gnade ist bei all dem Versagen von uns Menschen. Und so möchten wir dich jetzt bitten, dass du auch diesen Nachmittag segnest, dass du uns Konzentration, Spannkraft schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen können, aber nicht nur einfach aufnehmen, sondern dass dein Wort sich in unseren Herzen einprägt und uns verändert, uns zu dir hin ausrichtet, dass du den ersten Platz, den Vorrang in allem haben kannst in unserem Leben. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Bevor ich beginne, noch eine Klärung. Die PowerPoint-Präsentation, die kann man haben. Und ich habe extra alles lizenzierte Bilder genommen, sodass man die auch frei wieder selber verwerten darf. Auch öffentlich. Und man muss einfach die Lizenzen, die am Schluss stehen, die muss man stehen lassen in der Präsentation. Und dann ist es so, dass es wird aufgenommen als Audio und auch als MP3. Auf der MP3-CD hat man gleich auch die PowerPoint-Präsentation mit dabei. Ich habe jetzt kein Skript machen können, weil ich bin erst gestern Abend mit dieser Präsentation fertig geworden, obwohl ich schon länger damit begonnen hatte. Aber ich muss auch noch andere Sachen machen als das. Und dann ist es so, man kann die Präsentation dann auch bei der Homepage von CLKV runterladen, gratis. Wir kommen jetzt zum vierten Heilszeitalter, von Mose bis David. Wir sind ja stehen geblieben bei Israel in Ägypten unter dem Gericht Gottes in der Sklaverei. Nun zeigt uns aber das zweite Buch Mose und die daran anschließenden Bibelbücher bis Josua: Gott richtet Ägypten durch 10 Plagen. Und zwar im Gedenken an seine Verheißung an Abraham in 1. Mose 12, Vers 3. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und so erlöst Gott Israel. Das ist dieser gute Anfang. Gott erlöst Israel, Gott beruft Mose. Und am Sinai, schließlich nach dem Auszug aus Ägypten, schließt Gott mit Israel einen Bund. Gott tritt mit diesem einen Volk in ein ganz einzigartiges Verhältnis. Israel wird angewiesen, die Stiftshütte zu bauen. Es handelt sich um einen transportablen Tempel, der ein Abbild war von dem originalen Tempel Gottes im Himmel. So wurde Mose das Original auf dem Berg gezeigt und Israel sollte ein Stück Himmel auf Erden haben. Mose segnet Israel. 2. Mose 39, Vers 43. Und im Anschluss daran wandert das Volk Israel durch die Wüste und nimmt unter Josua das verheißene Land ein. Und alle die guten Worte des Segens Gottes erfüllen sich. Das wird ausdrücklich betont in Josua 21, 43 bis 45. Aber wir sehen eben, wie immer, auch die Entwicklung und den Niedergang. Und zwar beginnt das gleich schon von Anfang. noch bevor Israel das Gesetz, das sie mündlich zuerst auf der Stimme, von der Stimme Gottes gehört hatten auf dem Berg, bevor sie es schriftlich in den Händen hatten, brechen sie bereits das Gesetz und den Bund, indem sie das goldene Kalb herstellen. Das war natürlich noch ein Rest von dem Stierkult aus Ägypten. Und wenn wir die weitere Geschichte anschauen, wie das Volk durch die Wüste wandert, durch die Sinai-Halbinsel, es ist eine Geschichte von Ungehorsam auf Ungehorsam. Schließlich kommt das Volk ins verheißene Land, aber wir sehen gleich nach dem Tod von Josua, da fällt das Volk ab von Gott und verfällt in Götzendienst. In der Richterzeit finden wir, wie das Volk 7-mal von Gott abfällt. So im Buch der Richter beschrieben. Die Richterzeit ist eine Periode von insgesamt 450 Jahren, wie uns Apostelgeschichte 13, Vers 20 zeigt. Und was diese Zeit im Land angeht, so wird sie charakterisiert durch einen Refrain in Richter 17,6, 18,1, 19,1 und 21,25. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Gott hat diesem Volk die Bibel gegeben. Das erste Volk in der Weltgeschichte, das die Bibel hatte. Gott wollte dieses Volk durch die Bibel leiten. Mose und Josua waren als Volksführer am Anfang gegeben, aber danach hätte das weitergehen sollen, indem alle sich an der Bibel orientieren. Die Richter, die hatten einfach die Aufgabe, den Leuten zu sagen, was die Bibel in speziellen, praktischen Fragen des Lebens zu sagen hat. Sie hatten keinen König. Gott war Israels König. Gott wollte also eine Theokratie, eine Gottesherrschaft, und die wäre möglich gewesen, wenn jeder nach der Bibel hätte leben wollen. Aber das war das Problem. Die meisten wollten nicht nach der Bibel leben, und so wurden sie ein Volk des totalen Relativismus. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Nicht wahr? Man kann sich es richtig vorstellen, der eine sagt, wenn das gut ist für dich, dann ist das schön. Für mich gilt eine andere Wahrheit. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Aber nach Jahrhunderten dieser Erfahrung, dieser negativen Erfahrungen, es hörte sowieso niemand auf die Bibel, kommt das Volk auf die Idee, wir möchten einen König haben, so wie die anderen Völker. Und damit verwerfen sie Gott als König in 1. Samuel 8. Das ist eigentlich ein Höhepunkt in dieser ganzen Entwicklung. Gott, der Geber der Tora, des Gesetzes am Sinai, wird als König verworfen. 1. Samuel 8, Vers 7. Und der Herr sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und so kommt das Ende dieses Zeitalters mit Gericht. Hosea 13, Vers 11. Gott spricht zu Israel: Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Beides, dass Gott Saul als König über Israel eingesetzt hatte und ihn später wieder weggenommen hatte, war ein Gericht über Israel, das Gott als König verworfen hatte. Gott richtet Israel, indem er ihnen einen König gibt, der für Israel zum Verhängnis wird. Und schließlich endet alles in einem verlorenen Krieg, einem katastrophalen Krieg gegen die Philister. Die Philister besiegen Israel und der König fällt im Krieg. Und auch der Königssohn, Jonathan. Hier sieht man den Tell, das heißt den Zivilisationsschutthaufen in Bet-She'an. Bet-She'an, das ist die Stadt, an deren Stadtmauer der Leichnam von Saul aufgehängt wurde durch die Philister. Das ist gewissermaßen das Wahrzeichen des Abschlusses des vierten Heißzeitalters. Der König als Leiche an den Stadtmauern von Bethshean. Wir machen hier ein Resümee. Ein wunderbarer Anfang mit der Erlösung aus Ägypten und der Gabe des Gesetzes am Sinai, dem Bau der Stiftshütte, um Gott als priesterliches Volk zu dienen. Aber wir sehen eine traurige Entwicklung. Das goldene Kalb, der ständige Ungehorsam in der Wüste, der Abfall in der Richterzeit und dann die Verwerfung Gottes als König. Und das fordert eben ein Ende. Gott gibt ihnen einen König nach dem Herzen des Menschen, der das Volk ins Unglück stürzt. Ein Ende, das Gericht fordert. Wir kommen gut voran. Das fünfte Heißzeitalter. Aber ich kann vorwarnen, Nummer 6 wird uns viel Arbeit geben. Aber gehen wir zuerst zu dem fünften Heißzeitalter von David bis Zedekia. Nach dieser Katastrophe mit Saul als Gericht Gottes über Israel kommt eine ganz beeindruckende Wende. Man lese 1. 2. Samuel bis 1. 2. Könige, 1. 2. Chroniker. Gott erwählt David als König und Stammvater des Messias, des kommenden Weltherrschers. Gott erwählt eine Stadt, Jerusalem. Das soll die Tempelstadt werden. In 1. Samuel 13, Vers 14 lesen wir, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Gott segnet Israel, gibt ihnen David. 1. Samuel 13, Vers 1. Fülle dein Horn, sagt Gott zu Samuel. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Und mit diesem David schließt Gott einen Bund. In 2. Samuel 7 sehen wir, wie Gott David Verheißungen macht. Seine Nachkommenschaft soll ein Königtum haben, das bis an das Ende der Welt geht. Und wenn seine Söhne treu sind und auf Gottes Wort hören, dann werden sie als Könige auf dem Thron sitzen. Aber wenn sie untreu sind, werden sie bestraft werden. Aber eben, sein Königreich soll schließlich bis ans Ende der Welt reichen, denn ganz am Schluss der Weltgeschichte wird Davids Sohn, der Messias, als Herrscher über alle Völker regieren. Man lese Psalm 89, spricht ausdrücklich über diesen Bund mit David. Psalm 132 und auch Jeremia 33 spricht über diesen Bund mit David. Hier auf dem Bild sieht man den Millo in der Davidstadt in Jerusalem. Das ist eine gewaltige Steinaufschüttung, die David aufgerichtet hat. Und zwar, nachdem er Jerusalem erobert hatte, seinen Palast auf den schmalen Bergrücken, gerade oberhalb der Davidstadt, hinbauen zu können. Das gab ihm die Möglichkeit, die Bodenfläche um etwa 200 Quadratmeter zu erweitern. Und da oben hat man ja vor wenigen Jahren nun Überreste des einstigen Palastes von David entdeckt. 2. Chroniker 6, Vers 6. Aber ich habe Jerusalem erwählt, dass mein Name daselbst wäre. Und ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel wäre. Zu diesem Davidsbund gehört also die Verheißung des Messias, der königlichen Dynastie, die weitergeht bis ans Ende der Welt. Und auch die Erwählung Jerusalems als Gottes Tempelstadt. Ich habe Jerusalem erwählt. Psalm 89, Vers 3. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht. Habe David meinem Knechte geschworen, Bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen oder deinen Nachkommen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Hier auf dem Bild sieht man das Kidron-Tal, rechts die Davidstadt. Das war das Jerusalem zur Zeit von David. Von dieser Stadt aus sollte Davids Sohn, der Messias, einmal über die ganze Welt, über alle Völker regieren. Von Meer bis zu Meer, wie das im Psalm 72 so schön von David beschrieben wird, für seinen Sohn Salomo gedichtet. Aber dieses Zeitalter fängt zwar schön an mit David, aber es gibt eine Entwicklung. Bereits der erste Sohn in der Königslinie, Salomo, hat zwar noch einen segensvollen Anfang. Gott segnet ja die Zeit von David und Salomo. Die umliegenden Völker werden unterworfen, die müssen Steuern bezahlen. Ein Vorgeschmack auf den Messias, der einmal über alle Völker der Welt regieren wird. Aber am Ende seines Lebens fällt Salomo in Götzendienst. Und er mehrt seine Frauen bis ins Absurde. Nicht wahr? Die Tora, das Gesetz Mose, sagt in 5. Mose 17, wenn einmal ein König herrschen wird in Israel, dann soll er eine Abschrift machen von den Büchern Mose, soll jeden Tag darin lesen, er soll sein Gold nicht sehr mehren, auch die Pferde nicht sehr mehren, damit er nicht vertraut auf Geld und Militär macht, sondern auf Gott. Und dann heißt es, er soll die Frauen nicht mehren. Dort steht nicht sehr mehren. Nicht mehren. Und das Mehren beginnt ab 2. Oder? Da beginnt auch der Plural. Salomo fällt in Götzendienst und er bricht den Adamsbund mit der Einehe bis ins Tausendfache. Israel spaltet sich nach dem Tod Salomos in 2 Nationen. Die auserwählte Nation wird gespalten in 2 Völker. Die 10 Stämme im Norden, die 2 Stämme im Süden. Israel im Norden, die 10 Stämme, fallen radikal ab von Gott, verfallen in Götzendienst. Im Nordreich sehen wir nur gottlose Könige. Und im Südreich, auch da verfällt man in Götzendienst und hat meist gottlose Könige. Wenn man diese Geschichte durchliest, ständig kommt der Refrain, wenn ein neuer König kommt, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Hier auf dem Bild sieht man etwas von den Königsgräbern in der Davidstadt. Immer wieder liest man in der Königsgeschichte, wie ein König stirbt und dann wird er in der Stadt Davids begraben bei seinen Vätern. Diesen Bereich der Gräber wurde später durch die Römer ausgenutzt als Steinbruch. Darum sieht der ein bisschen hergenommen aus, dieser Friedhof. Hier sehen wir die Liste aller Könige im Nordreich nach dem Tod Salomos, beginnen mit Jerobeam, dem Ersten. Und der hat etwas ganz Böses gemacht. Er sagte seinem Volk, es ist viel zu weit, wenn ihr immer nach Jerusalem zu den Tempelfesten gehen müsst. Seine Absicht war nicht, dass er traurig war, das Volk muss so weit gehen. Das ist wie in der Politik, oder? Da will man etwas und gibt einen anderen Grund dafür. Er wollte nicht, dass sie ständig zum Tempel nach Jerusalem gehen, denn er hatte Angst, dass sie plötzlich sich dann doch wieder im Südreich anschließen würden. Und hat er gesagt, das ist viel zu weit. Schaut, ich mache euch für euch ein Heiligtum in Dan und ein anderes in Bethel. Hier sehen wir das originale Höhenheiligtum von Jerobeam dem Ersten in Dan. Auf dieser Plattform hier im Bild hat er ein goldenes Kalb aufgestellt. Genauso in Bethel. Und dies wurde zu einer schweren Sünde für das Nordreich. Und es heißt, dass durch all diese Generationen der Könige über Nadab, Baesha, Ela, Simri und so weiter bis Hosea, dass sie immer in den Sünden Jerobeams wandelten. Das war natürlich wieder Einführung des ägyptischen Stierkultes. Hier haben wir die 20 Könige, inklusive eine Königin des Südreiches. Mit Salomos Sohn Rehabiam, dann über Abiam, Asa, Josaphat und so weiter bis auf Zedekia. Die sind in einer Linie, stammen sie ab von David über Salomo bis auf Joachim. Zedekia ist eine Ausnahme. Er ist der Bruder von Joachim und wird schließlich durch Nebukadnezar von Babel als König eingesetzt. Da sind die meisten, sind gottlos. Es gibt ein paar wenige Namen, die sind grün. Das sind Könige, unter denen es eine Erweckung gab. Unter Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und schließlich unter Josia. Also in diesem ständigen Niedergang gibt es immer den gläubigen Überrest. Da müssen wir immer suchen, in all diesen Zeiten des Niedergangs, der gläubige Überrest. Den gab es auch in der Richterzeit. Wenn man denkt an treue Leute wie Otniel, wie Deborah, Barak und so weiter, wie all die Richter heißen. Und hier gab es auch diesen treuen Überrest, diese Männer, die eine Umkehr erlebt hatten. Aber obwohl die Propheten immer wieder zur Umkehr und zur Buße aufgerufen haben, die Masse kehrt nicht um. Und so kommt es wie Donnerschläge über das Nordreich. Im Jahr 722 wird das Nordreich der 10 Stämme schließlich vollständig zusammengeschlagen durch die assyrische Weltmacht und deportiert nach Assyrien, dessen Kerngebiet im heutigen Nordirak liegt, wie man hier auf der Karte sehen kann. Gebiet von Ninive, Assur. Das Südreich bestand noch ein bisschen weiter, aber auch im Südreich war man einfach nicht willens, wirklich umzukehren. Und so kam es wie Donnerschläge über das Südreich. In den Jahren 606 bis 582 führte die babylonische Armee unter Nebukadnezar mehrere Kriege, die schließlich zum Untergang des Südreiches führten, zur Wegführung der Juden nach Babylonien. Das ist das Gebiet des heutigen Südirak, wie man hier auf der Karte sieht. Das war Gottes Gericht am Ende dieses Zeitalters. Die Dynastie von David verliert das Königtum. Schließlich. Und im Jahr 586, das ist der Höhepunkt dieser Kriege Babylons gegen Israel, da wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der herrliche salomonische Tempel, Gottes Zeugnis in Jerusalem, in Staub und Asche gelegt. So schließt dieses Zeitalter in tragischer Weise. Das Volk Israel verliert das verheißene Land, verliert die auserwählte Stadt, verliert den Tempel in Jerusalem, verliert das Königtum. Und so stellte sich die Frage, wie wird sich die Verheißung an David erfüllen? Gott hat doch eine Dynastie, ein Königtum verheißen bis ans Ende der Welt. Nun, Gott hatte gesagt, wenn die Söhne untreu sind, dann werden sie bestraft werden. Wir machen das Resümee für das fünfte Heißzeitalter. Ein guter Anfang unter David und Salomo. Mit gewaltigem Segen. Auch da sagt die Heilige Schrift, dass all die Segensworte von Mose sich wörtlich erfüllt hatten in der Zeit von Salomo. Aber dann kam die traurige Entwicklung. Salomo fällt ab, das ganze Volk Israel fällt ab. Das Nordreich und das Südreich, bis es zur Wegführung kommt. Und das ist das Ende. Wegführung nach Assyrien, Wegführung nach Babylonien. Nun kommen wir zum sechsten Heilszeitalter. Überschrieben mit die Zeiten der Nationen. Ich lese aus Daniel 1, Vers 1. Da sehen wir den Anfang. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, das war 606 vor Christus, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Von da an wird das Königreich Juda ein Satellitenstaat von Babylon. Das heißt also, die Autonomie wird verloren. Das Königreich der Juden wird ein unterworfenes Vasallenkönigreich der Weltmacht Babylon. Nebukadnezar schließt mit dem letzten König, mit Zedekia, einen Bund. 2. Chroniker 36, Vers 13. Und auch empörte er, Zedekia, sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Im Jahr 597 vor Christus schließt Nebukadnezar mit Zedekia einen Bund, und zwar einen Bund, den Gott ausdrücklich meinen Bund nennt, in Hesekiel 17. Und da hat sich Zedekia unter die Oberautorität von Babylon gebeugt. Man stellt sich vor, das Könighaus von David beugt sich den Heiden. Dabei war ja das Könighaus von David vorgesehen, dass es herrschen sollte über alle Völker. Aber Gott will das, es ist ein Bund Gottes. Und so beginnt hier, was der Herr Jesus in Lukas 21, 24 nennt, die Zeiten der Nationen. Wo nicht Israel, wo nicht der Messias aus dem Haus Davids regiert über die Völker, sondern die Völker selber regieren in dieser Welt, haben die Weltherrschaft. Das ist der Anfang, und das wäre eine Segenszeit gewesen, wenn Zedekia einfach unter diesem Bund geblieben wäre. Aber wir lesen in Hesekiel 17, Vers 11, hier ein bisschen ausführlicher, weil diese Stelle nicht so bekannt ist. Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen, sein Bruder des letzten Königs Joachim, Zedekia, und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen. Also die Oberschicht wurde deportiert. Damit das Königreich niedrig wäre, auf dass es sich nicht erhöbe und damit er seinen Bund hielte, auf dass es bestände. Das war also der Segen. Hätte sich Zedekia unter diesem Bund, an diesem Bund gehalten, dann hätte das Königreich Juda weiter bestehen können. Das wäre ein Segen Gottes gewesen. Aber, sagt Vers 15, er empörte sich wider ihn, indem er seine Boten nach Ägypten sandte, damit es ihm Rosse und viel Volks gäbe. Wird er gedeihen? Wird er, der solches getan hat, entrinnen? Da er den Bund gebrochen hat, sollte er entrinnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr der Ewige, wenn er nicht an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, bei ihm in Babel sterben wird. Zedekia dachte, ich stütze mich auf die Weltmacht der Ägypter und die werden mir dann helfen, Babylon zu besiegen. Das war ein falscher Schluss, denn die Ägypter haben schließlich gar nicht geholfen. Wir lesen weiter und da sehen wir die Entwicklung in diesem Zeitalter. Und nicht wird der Pharao mit einem großen Heer und mit einer zahlreichen Schar für ihn etwas ausrichten im Krieg, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen auszurotten. Da er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, und siehe, er hatte seine Hand darauf gegeben und hat dennoch alles dieses, so wird er nicht entrinnen. Ihm wurden bei lebendigem Leib die Augen ausgestochen. Und viele, viele Juden kamen im Krieg ums Leben. Darum spricht der Herr der Ewige also, so wahr ich lebe, wenn ich nicht meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm auf seinen Kopf bringe. Und ich will mein Netz über ihn ausbreiten, und in meinem Garn wird er gefangen werden, und ich will ihn nach Babel bringen und dort mit ihm rechten wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen mich begangen hat. Und alle seine Flüchtlinge unter allen seinen Scharen, sie werden durch Schwert fallen und die Übergebliebenen in alle Winde zerstreut werden. Und ihr werdet wissen, dass ich, der Ewige, geredet habe. Gott nennt diesen Bund ausdrücklich meinen Bund. Unter den Weggeführten im Jahr 606 vor Christus waren auch Teenager aus königlichem Geschlecht. Daniel und seine drei Freunde. Sie wurden gezwungen, an der Universität in Babel 6 Semester zu studieren. In der Bibel steht 3 Jahre, aber es ist das Gleiche. Um danach in Staatsdienste gestellt zu werden. Nun, damals im Jahr 603 vor Christus hatte Nebukadnezar einen eindrücklichen, beunruhigenden Traum. Er, obwohl er betrachtet wurde als Sohn der babylonischen Götter, wusste nicht, was der Traum bedeutete. Und alle seine Wahrsager und Astrologen und Priester konnten den Traum auch nicht sagen und schon gar nicht deuten. Und so blieb nur Daniel. Daniel kann Nebukadnezar sagen, auf den Kopf zu sagen, was er geträumt hat, weil Gott es ihm geoffenbart hatte. Und dann gab er auch die Deutung. Und nun lesen wir in Daniel 2, 31. Du, o König, sahst und sieh ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Bronze, seine Schenkel von Eisen, seine Füße von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Vers 35. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Also, wir fassen zusammen. Er sah ein Standbild, Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, Beine aus Eisen. An den Füßen ein Gemisch von Eisen und Ton. Ein Stein löst sich ohne menschliche Vermittlung aus dem Gebirge, schlägt an die Füße des Standbildes und zermalmt das ganze Standbild. Und dann wird der Stein zu einem Berg, der die Erde erfüllt. Nun beginnt Daniel mit der Deutung in Vers 37 von Daniel 2. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben. Und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass Gott Nebukadnezar die Weltherrschaft anvertraute. Das Haus Davids verlor das Königtum und das Heidenvolk der Babylonier wird zur von Gott verordneten Weltmacht. Du bist das Haupt von Gold und hiermit beginnen eben die Zeiten der Nationen, wo die heidnischen Weltreiche regieren und Israel nur noch eine untergeordnete Rolle spielen kann. Das Haupt aus Gold bedeutet also das babylonische Reich zur Zeit von Daniel. Und danach wird gedeutet Brust und Arme aus Silber auf ein Reich, das danach kommen sollte. Das medopersische Weltreich übernahm die Macht im Jahr 539. Babylon wurde erobert. Aber die Lenden aus Bronze weisen hin auf das nächste Weltreich. Das griechische Weltreich von Alexander dem Großen übernahm die Weltherrschaft um 330 vor Christus. Und dann kommen aber noch die Beine aus Eisen, ein Hinweis auf das römische Weltreich, das nach dem griechischen Weltreich die Weltmacht übernahm und im Jahr 63 insbesondere die Herrschaft über das Land Israel übernahm. Aber das sind lange Beine, das ist der längste Körperteil. Diese langen Beine gehen weiter und weiter und so bezeichnet der Ton und das Eisen gemischt bei den Füßen, dass dieses Weltreich später auseinanderfallen wird. So wie Ton und Eisen ja nicht zusammengehen kann. Und so ist das Weströmische Reich durch die Barbaren erobert worden. Die haben unabhängige Königreiche hineingepflanzt und so ist es immer mehr auseinandergerissen. Das Oströmische Reich wurde immer kleiner und schließlich 1453 nach Christus fiel es auch endgültig durch den Sturm der Türken und so entstand ein Europa zerstückelt in viele Teile, später in vielen Nationalstaaten. Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und so weiter. Aber es bleibt noch der Stein. Der wird schließlich an die Endphase knallen, an die Füße. Und wird alles vernichten. Und Daniel erklärt, das weist hin auf das Reich Gottes. Am Schluss wird Gott sein Königreich über die ganze Welt aufrichten. Wir verstehen also die Zeiten der Nationen. Das ist die Zeit, in der die heidnischen Nationen die Weltmacht besitzen. Israel ständig den Weltmächten untergeordnet ist. Was im Prinzip der Fall ist bis heute. Wir sind immer noch in den Zeiten der Nationen. Etwas später hatte Daniel selber auch einen Traum, der das Gleiche bedeutete, aber mit anderen Bildern. Daniel 7 aus dem Jahr 549 vor Christus. Daniel sieht das unruhige Völkermeer. Und da kommen vier Tiere, grausige Tiere, eines nach dem anderen aus dem Meer. Zuerst ein Löwe mit Adlersflügeln. Das bedeutet das babylonische Reich zu seiner Zeit. Dann ein gefräßiger, plumper Bär. Das bedeutet das medopersische Weltreich, das zwar nicht so majestätisch war wie Babylon, aber gefräßiger. Es hat alles aufgeschluckt bis nach Indien. Man kann sagen, also von Äthiopien bis nach Indien. Riesenreich. Dann kommt drittens ein schneller Leopard mit Flügeln, mit vier Flügeln und mit vier Köpfen. Ein Hinweis auf das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen, das in der sagenhaft schnellen Zeit von 13 Jahren alles eroberte, von Griechenland bis nach Indien. Also damals Indien, über den Indus hinaus. Und schließlich viertens eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern und Zähnen aus Eisen. Das ist ein Hinweis auf das römische Weltreich, das danach kommen sollte. Und genau so ist das in der Weltgeschichte geschehen, in dieser Abfolge. Aber Daniel sieht immer diese Tiere von unten her kommen, aus dem Meer. Und dann schaut er im Traum zum Himmel und sieht einen wie einen Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Er kommt und übernimmt die Weltherrschaft. Das ist der Jesus, der Messias, der auf den Wolken des Himmels kommen wird, um das Reich Gottes hier auf Erden aufzurichten. Wir sehen, diese beiden Träume gehen schön parallel. Es geht darum, in den Zeiten der Nationen haben wir diese vier Reiche: Babylon, Medopersien, Griechenland und schließlich Rom mit seinen Nachfolgestaaten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen Träumen. Im einen Traum werden die Völker dargestellt als eine menschliche Statue. Im anderen Traum als schreckliche, blutrünstige Bestien. Nun, wir wissen ja, der Mensch wurde geschaffen im Bild Gottes. 1. Mose 1, 27. Das bedeutet, der Mensch sollte als Wesen hier auf Erden etwas von Gottes Gerechtigkeit, Güte und Weisheit in seinem Handeln, wie er über die Erde regiert und sie verwaltet, ausstrahlen. Nun, diese menschliche Statue zeigt, die Völker dieser Welt hätten den Auftrag gehabt, ebenso im Bild Gottes zu regieren. Gerechtigkeit und auch Barmherzigkeit in der Regierung anzuwenden. Aber es ist ja nur eine Statue. Die hat keine Seele. Das war nur so äußerlich. Aber in Wirklichkeit war das eine seelenlose Statue. Oder man kann auch sagen, eine geistlose Statue. Und diese Völker haben sich effektiv als das erwiesen, wie Daniel 7 sie beschreibt, als grausige Bestien. Und ständig durch die ganze Geschichte sehen wir, wie die Regierungen dieser Welt ihre Macht missbraucht haben. Ihre Autorität über Leben und Tod zu richten, missbraucht haben und über die göttlich gegebenen Grenzen hinausgegangen sind. Das ist die Weltgeschichte. Und man kann das sehr schön mit einem Satz zusammenfassen. Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Nicht wahr? Die menschliche Statue spricht von Humanität. Aber wenn Humanität nicht verbunden ist mit Gott und mit seinen Gesetzen, mit seinen Normen, dann wird der Mensch, der sich als human sieht, wird schließlich eine Bestie. Und alle Völker dieser Welt, alle Regierungen haben immer wieder gezeigt, wenn der Mensch sich nicht auf Gott und sein Wort zurückbesinnt, wird er letztlich eine Bestie. Aber es bleibt, am Schluss soll das Reich Gottes kommen. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wahrheit, Gottes Liebe. Das ist die Hoffnung, die bleibt in den Zeiten der Nationen, im Blick auf die Zukunft. Also, wir haben gesehen, die Abfolge der vier Weltreiche. Das vierte Reich ist Rom. Diese vierte Bestie ist Rom. Aber, es ist nun so, in der Offenbarung, im Neuen Testament, sieht Johannes zur Zeit der Römer in seiner Vision noch einmal das vierte Tier von Daniel mit den 10 Hörnern. Und dort wird ihm erklärt, Offenbarung 17,8, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier wird klar gemacht, das römische Reich sollte 3 Phasen haben. A, es war. B, ist nicht. C, wird heraufsteigen. Also die 3 Phasen werden vorgestellt anhand der 3 absoluten Zeiten der Grammatik. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber es hat noch einen anderen Grund, warum das so ausgedrückt wird. Gott wird in Offenbarung 1, Vers 4 vorgestellt als der da war und der da ist und der da kommt. Das ist Yahweh, der ewig seiende Unwandelbare. Er war, er ist und er kommt. Nun werden wir sehen, das römische Reich hatte sich schon in der Vergangenheit und wird es in der Zukunft wieder tun, selbst vergottet. Und hier wird gezeigt, was ist das für ein Gott, der war, nicht ist, der wieder heraufsteigen wird, aber der Satz geht gleich weiter, und ins Verderben gehen wird. Das ist der krasse Gegensatz zum wahren Gott, der da ist und der da war und der da kommt. War ist nicht. Wird heraufsteigen und ins Verderben gehen. Nun, interessant ist ja Folgendes. Das römische Reich war und da kam der Messias, der Erlöser zum ersten Mal. Unter Kaiser Augustus. In Bethlehem geboren. Und später, 476 nach Christus, ging das Weströmische Reich unter dem Ansturm der Barbaren aus dem Norden und dem Osten unter. Und es wurde aufgelöst. Das Oströmische Reich wurde immer kleiner, bis es schließlich unter dem Sturm der Türken 1453 unterging. Dann kam diese Zeit, ist nicht. Und so war Europa in der weiteren Geschichte durch seine Gespaltenheit gekennzeichnet. Dieser Kontinent, der einmal so geeint war als römisches Reich, gespalten. Schreckliche Kriege durch die Jahrhunderte hindurch haben Europa ständig noch mehr aufgerissen und zerrissen. Und der Höhepunkt dieser inneren Zerrissenheit Europas wurde erreicht in einer noch nie dagewesenen Eskalation des Bösen im Zweiten Weltkrieg. Und danach war Europa vollständig am Boden. Und gleich 1946, ein Jahr nach dem Krieg, kam Winston Churchill nach Zürich und hat diese berühmt gewordene Rede gehalten: Lasst Europa aufstehen! Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als das 300 Millionen... Und da hat er weiter alles erklärt. 1957, römische Verträge. Mehrere europäische Staaten rücken zusammen. Und diese Entwicklung geht weiter, bis schließlich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, gegründet wird. Aber diese Gemeinschaft geht weiter und wird zur EEG, zur Europäischen Gemeinschaft. Man wollte nicht nur wirtschaftlich verbunden sein. Die Entwicklung ging weiter, bis schließlich eine Europäische Union entstand. Und diese Union weitete sich aus, bis schließlich 27 Nationen zusammengefügt worden sind. Und was wird hier gebaut? Nun, die Europavisionäre haben das schon vor Jahrzehnten erklärt. Emil Luss sagt in den 1950er Jahren, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Das ist die Vision, ein römisches Reich. Einer unserer ehemaligen Staatssekretäre, Dr. Franz Blankart, Europa-Befürworter, das gibt es ja auch in Europa, in der Schweiz, meine ich, er hat im Blick aufs neue Europa gesagt, ein heilig-römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Also die Stoßrichtung ist klar. Nun, in der Offenbarung und auch schon im Propheten Daniel sehen wir, in dieser Zeit wird der Messias zum zweiten Mal kommen, als der Herrscher der Welt. Um dann das Königreich, das Reich Gottes, aufzurichten. Aber eindrücklich dieser Parallelismus. Das römische Reich war, der leidende Messias kommt, ist nicht, wird heraufsteigen und der herrschende Messias wird kommen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Die Bibel in der Vogelschau, zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.